ist man natürlich, am Anfang des Jahres ist man natürlich in der Schwierigkeit, was predigt man dann? Danksagung wäre immer gut, Rückblick auf das Jahr, was alles gewesen ist, wie Gott uns durchgebracht hat, Ausblick, um die Gemeinde nochmal richtig aufzustellen. Und ich habe gedacht, man muss über die Jahreslosung predigen. Über die Jahreslosung. Und das fällt mir eigentlich ein Stückchen leicht. Ich habe mal hier so den Apostel Paulus genommen, aus dessen Thessalonicher Brief ist das ja genommen. Die Jahreslosung prüfet alles und behaltet das Gute. Lange bevor ich Pastor und Ingenieur geworden bin, habe ich eine Lehre als Werkstoffprüfer gemacht. Das heißt, ich habe 2,5, 3 Jahre lang Material geprüft, ob das in Ordnung ist, ja oder nein. Da Härteprüfung, Zerreißproben, alles Mögliche, Röntgenstrahlen wurden bemüht, Ultraschall, das waren so meine Dinge. So selbst Strahlenschutzbeauftragter war ich dann irgendwann mal, weil ich mit Isotopen umgehen durfte. Bis Gott dann irgendwann gesagt hat, jetzt musst du dein Leben irgendwann anders ausrichten. Deswegen ist mir das schon so eine Sache, dass ich sage, okay, Paulus, was hast du uns denn dann zu sagen? Und ich habe so eine Prüfplakette genommen, das habe ich so ein klein wenig rausgeklaut, geliehen aus einem Plakat von der evangelischen Kirche, die das als Zeichen genommen hat, Prüfplakette beim TÜV. Aber bevor ich da reinsteige und mit euch ein bisschen weiter drüber nachzudenken, eine kurze Einordnung, wo dieser Vers zu finden ist in diesem Thessalonicher Brief. Paulus schreibt ihn so etwa 50 nach Christi Geburt an die zweite Stadt, die er auf seiner Europareise nach Philippi aufgesucht hat. Er ging in die Synagogen, hat dort gepredigt, einmal, zweimal, dreimal, dann bekehrten sich so viele Leute und dann gab es, wie überall, wenn Aufbruch ist, dann ist auch Aufruhr. Und es ging dann richtig zur Sache und die Gemeinde, die dort entstanden ist, meistens zusammengesetzt aus griechischen, gottesfürchtigen Leuten und einigen Frauen aus der oberen Schicht, so sagen es die Forscher. Und die standen also direkt vom Anfang an unter einem gewissen Druck der Verfolgung. Der Glaube wurde direkt am Anfang rausgefordert, so ganz anders wie bei uns, wo wir sagen können, gehe ich zum Gottesdienst, gehe ich nicht, gehe ich, ach, heute mal nicht, ach, heute ist mir danach, heute gehe ich, heute haben wir Weihnachten, da kann ich mal auftauchen. Und Paulus brauchte das unbedingt, dass er die junge Gemeinde ermutigt und auf den Weg bringt. Und da hat er 2 wesentliche Kapitel geschrieben, das 4. und das 5. Kapitel, das nur unterbrochen wurde durch die Frage nach der Auferstehung der Toten. Könnt ihr dann in Ruhe mal nachlesen, weil dann sind einige schon gestorben. Und die Gemeinde lebt ja damals in der ganz großen Naherwartung, Jesus kommt wieder, wir müssen bereit sein, Jesus kommt wieder, wir müssen bereit sein. Und dann sind einige verstorben und dann kam die Frage natürlich auf, was ist mit denen, die jetzt schon verstorben sind, kommen die nicht in den Himmel, ist da zu spät, die erleben nicht mehr die Wiederkunft Jesu. Und dann hat Paulus da ein Stück im 4. Kapitel des 1. Briefes da was zugeschrieben. Könnt ihr in Ruhe nachlesen, aber ich möchte ja mit euch so zum geistlichen TÜV übergehen. Jetzt kenne ich das, wenn ich mit dem Auto zum TÜV fahre. Ich bin auf dem Weg und dann kommt so ein komisches Magengefühl. Ist alles in Ordnung? Kriege ich meine TÜV-Plakette, ja oder nein? Worauf wird er jetzt besonders gucken, dieser Prüfer? Wie ist es? Wir können das auslegen, wenn du zum Arzt gehst, nochmal einen Gesundheitscheck machst. Wie komme ich wieder raus? Habe ich nachher einen Pickel irgendwo, wo einer nicht sein sollte? Habe ich eine schlechte Diagnose? Man geht hin und sagt, na, wie wird der Arztbericht ausfallen? Wir können das auf ganz viele Ebenen gehen. Ich will bei euch mit TÜV unterwegs sein oder DEKRA oder wie sie alle heißen. Und ich mache das jetzt nicht in der Reihenfolge, wie das der TÜV mit dem Auto macht, sondern ich springe so ein bisschen zwischen den einzelnen Dingen hinterher und versuche, das mit der Schriftstelle aus Thessalonich 4 und 5 miteinander zu verquicken. Am Anfang steht ganz klar, weswegen die Untersuchung sein sollte. Das schreibt Paulus ziemlich deutlich, indem er sagt, übrigens nun, Brüder, die Schwestern hat er da wahrscheinlich jetzt mit eingebunden, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Das ist ein starkes Ding für dieses Jahr, dass wir weiter zunehmen, wie wir Gott gefallen können. Nicht in Schleimpunkten, wie das manche machen, sondern einfach, wie wir in das Bild seiner Schöpfung hineinkommen. So, und dann sagt er, dafür braucht es einige Tests. Und die werden wir mal miteinander untersuchen. Also das erste Problem, das er ansetzt, das ist was ganz Kerniges, das ist meistens versteckt unter dem Auto, das man so nicht sieht. Das ist das Problem der Unzucht. Ich lese den Vers nochmal, weil aus 1. Thessalonicher 4, 3 und dann 4 und 5 hinterher. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht, Klammer, man kann es auch mit Hurerei übersetzen, fernhaltet. Dass jeder von euch sich seines eigenen Gefäß, auch das Wort kann mit Frau übersetzt werden, in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen weiß, nicht in Leidenschaft der Begierden wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Muss man eigentlich nichts zu sagen, nicht? Wir testen mal, liegt das bei mir vor, ja oder nein? Wenn, dann sollte ich das bei mir gefälligst abstellen. Das meint Paulus damit. Hier haben wir einen Fehler, der zum Ausschuss des Autos führen kann. Zweites, Betrügereien, Umgang mit Wahrheit, auch so und so ein Test, das sind meistens die überlackierten Dinge, die man so nicht so sieht. Auch dazu hat er natürlich eine Schriftstelle reingebracht. Ich lese die auch mal, dann muss ich hier drauf drücken, damit die kommt. In 1. Thessalonicher 4, Vers 6. Dass er sich keine Übergriffe erlaubt, noch seinen Bruder in der Sache übervorteilt. Ich habe so gedacht, das ist so gar nicht so offensichtlich, aber manchmal überfordere ich jemanden unter uns, indem ich bestimmte Dinge sage, ich bin wichtiger wie mein Nachbar, der neben mir ist. Und ich finde dafür vielleicht auch Begründungen. Schließlich bin ich der Pastor. Nicht gut, wa? Ich bin froh, dass ich heute hier unten sein darf. Weil im Neuen Testament wird das allgemeine Priestertum ausgerufen. Ich bin kein Priester. Ich bin nicht heiliger wie ihr, weil wenn, dann sind wir begnadigt von ihm. Und deswegen sind wir heilig, weil wir ihm gehören. Und das ist so eine Sache, dass man sehr schnell Übergriffigkeit erlaubt und den anderen in der Sache übervorteilt. Das hat noch nichts mal was mit Geldproblemen zu tun. Ich sage das deswegen so, weil der dritte Punkt, den er benennt, hat was mit Achtung und Ehre zu tun. Hier schreibt er uns, wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet und um ihres Werkes willen. Jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt hat er ausgeholt, um zu sagen, als Pastor muss ich doppelte Ehre bekommen. Schadet mir nichts. Aber was passiert denn, wenn du mir zum Beispiel sagst, Paul, so geht das, glaube ich, nicht. Wir sollten das verändern. Da kann ich natürlich sagen, dieser komische Knilch. Ich werde einen Bogen in der Gemeinde um ihn machen sonntags. Oder ich kann ihn voller Ehre sagen, gut, dass du mir das sagst, dass dir das an mir aufgefallen ist. Merkt ihr, wenn wir einander so korrigieren und ermutigen, dann ist das gar kein Problem. Dann können wir zusammensitzen und können ganz tiefe Diskussionen haben. Aber hier sagt Paulus, gibt Acht, wenn wir so miteinander umgehen, dass wir dann einander ganz besonders Ehre und wertschätzen. Teil 1. Das ist Teil 2. Wir freuen uns immer, dass hier die Heizung funktioniert. Es gibt Kirchen, wo es jetzt erbärmlich kalt ist, wo ihr euch dick anziehen müsstet. Das hat was damit zu tun, dass ein Sigi beispielsweise die ganze Elektronik gemacht hat, dass die Heizung vorher eingestellt werden kann, dass eine entsprechende Uhr da ist. Ist doch gut, oder? Das sieht man nicht, das ist im Hintergrund. Dann gibt es welche, die die Technik regelmäßig machen. Da ist ein Max, der jetzt aussteuert, damit ich hier nicht rumschreien muss. Es gibt so ganz, ganz viele Sachen, die einfach im Hintergrund laufen, wo ich sage, was wäre, wenn man die wieder neu entdeckt und auch nicht nur den Ermutigern und Korrektivglieder in der Gemeinde, sondern auch denen, die tagtäglich, wöchentlich hier Dienst tun, dass wir hier so sitzen dürfen. Hat was damit zu tun, damit wir Gott weiter ehren können, eine Kultur der Ehrerbietung. Aber ich habe ja noch ein bisschen was mehr. Ich komme nachher auch auf die Lösung, weil ich stelle dann bei mir fest, so schnell schaffe ich das alles gar nicht. Das Friedensgebot oder Anti-Rache-Gebot, so habe ich das mal genannt. Das wäre beim TÜV die Frage, sind die Bremsen noch in Ordnung? Weil die Bibel sagt ja, manchmal kann man ganz schön auflaufen und einen ganz schön dicken Hals kriegen über irgendwelche, die in der Gemeinde oder draußen in der Gesellschaft irgendwas Komisches tun. Oh, da kann man durch den TÜV fallen, wenn die Bremsen nicht funktionieren. Hier wird gesagt, haltet Frieden untereinander. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösen vergilt, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle. Muss ich nichts zu sagen. Kleine Frage, sind deine Bremsen in Ordnung? Ja, ich kommentiere das nicht weiter, weil ich will mit euch ja eigentlich noch auf eine andere Zielgerade los. Ich will ja nicht nur die Dinge nehmen. Dann kommt dieser klassische Vers nach Freude, Gebet, Dankbarkeit, dass der Wille Gottes ist für uns in Christus Jesus. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ja, mit der Freude alle Zeit ist manchmal schwierig. Gebet alle Zeit ist auch nicht immer einfach. Aber das Letzte, das wäre ja schon mal, und sagt Dank in allem. Jahresrückblick. Wer ist dankbar für unsere Regierung? Gibt ja keine mehr, ja gut. Aber versteht ihr, hier erwische ich mich am ehesten, mit für wen ich bin und gegen wen ich bin. Wie will ich für die Regierung beten, wenn ich nicht dankbar bin? Und bei allem, was wir haben, man könnte ja sagen, es gibt noch viel Schlimmeres. Wählen wir uns mal einen Kim. Wählen wir uns mal dieses oder jenes. Oder wie das vor knapp 100 Jahren gewesen ist, ein Mann namens Adolf, der gewählt wurde. Egal, was an Fehlentscheidungen da gewesen sind. Ich habe oft gesagt, ich möchte in dieser Zeit kein Politiker sein. Und ich möchte auch nicht bei der Polizei arbeiten. Weil egal, was sie machen, die haben immer die schlechten Karten. Es gibt immer jemanden, der sagt, das kann man anders und besser machen. Stimmt vielleicht auch. Aber wenn wir nicht anfangen, auch in dieser Zeit der Vorwahl, sage ich mal, ein Maß der Dankbarkeit zu entwickeln, wir werden an manchen Punkten ganz schön grimmig durch die Gegend laufen. Das heißt nicht, dass ich nicht kritisieren darf. Das ist Demokratie. Dass ich nicht eine andere Meinung haben kann, das ist Demokratie. Aber ich bin erstmal dankbar. Und lasst mich das noch sagen, weil mir das wichtig ist. Ich bin vor einigen Jahren mit einer ganzen Delegation von Brasilianern, lauter Pastoren, die Berlin besucht haben, weil die aus Brasilien, aus der Erweckung, jede Menge Pastoren nach Deutschland schicken wollten, die uns helfen, Gottesdienste zu gestalten. Und die kamen her und mit denen habe ich einen Termin im Bundestag gemacht. Frank Heinrich, als Abgeordneter, der ehemalige Mann von der Heilsarmee, der Colonel, der war ja im Bundestag als Abgeordneter gewählt. Und den kannte ich gut, weil wir zusammen über Armenarbeit nachgedacht haben. Und er machte mir einen Kontakt. Das Erste, was den Brasilianern auffiel, man konnte in den Reichstag reingehen, ohne 200 Meter vor dem Reichstag an Polizeisperren vorbeizugehen. Die sagten, in Brasilien darf man noch nicht mal einen Fuß auf die Stufen des Außengebäudes stellen, ohne verhaftet zu werden. So, und dann kamen wir hin und sitzen im Sitzungssaal zusammen und dann fängt Frank Heinrich ein klein wenig an zu erzählen und sagt, mindestens 80-90% der Abgeordneten, die hier sitzen, machen das nicht zum persönlichen Bereicherung, sondern weil sie das Beste fürs Volk wollen. Unabhängig von der Partei, die gewählt worden ist. Und der Mann muss sich das glauben, weil das fromme Seele. Inzwischen noch Vorsitzender der Evangelischen Allianz in Deutschland. Danach stand ein Pastor nach dem anderen von den Brasilianern auf und sagt, da müssen wir Buße tun für unsere Haltung zur Regierung, weil wir haben sie gehasst. War ein sehr bewegender Moment im Bundestag. Und ich sitze da und sage, ich hatte auch meine Meinung zu dem einen oder anderen Politiker, wo ich nicht einer Meinung bin mit dem, wie sie entscheiden, aber die Frage ist, wie will ich überhaupt mit jemandem umgehen, wenn ich ihm mit Aggression begegne? Ich habe noch einen Test. Was habe ich hier geschrieben? Ach, die Willkommenskultur zum Heiligen Geist. Ganz wichtige Sache. Den Geist löscht nicht aus oder unterdrückt und dämpft ihn nicht. Ich habe die Weissagung verachtet nicht mit reingenommen. Das ist so für mich das Öl im Auto. Ohne Öl hast du einen Kolbenfresser. Muss dann mal auf die Gemeinde übertragen. Nicht? Ohne Heiligen Geist hast du einen Kolbenfresser. Bist du ganz exklusiv, hast ständig Stress und bist nur am Regulieren. Aber was ist, wenn der Heilige Geist fließt? Das sind doch Sachen. Also kleine TÜV-Sachen könnt ihr nachlesen im 4. und 5. Kapitel des 1. Briefs. Aber, ach, noch ein letztes, das Böse meidet. Ja, ist auch ganz klar, welche Teststrecke fährst du nachher. Will ich jetzt nicht so weiter drauf eingehen, weil ich brauche noch ein klein wenig Zeit für euch, die Hilfestellung zu betrachten. Er schreibt nämlich im 1. Thessalonicher 5, Vers 8 bis 11, wir aber, die dem Tag gehören, also mit Jesus unterwegs sein, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Brauche ich eigentlich nicht kommentieren, nicht? Wenn uns Gott das schenken würde, dass ein Panzer des Glaubens ist, der Helm des Heils da ist, was könnte in unserer Gemeinde passieren? Was kann in deinem Leben passieren? Und ich sage euch, es werden einige Dinge komisch laufen in diesem Jahr, die ganz anders wie deine Jahresplanung aussehen. Wenn du dann nicht den Glauben hast, dass Jesus dich angenommen hat, wirst du komisch werden. In Leiterfahrung, in Schwierigkeiten. Hier könnte ich viel zu sagen. Es gibt einen zweiten Teil, den er uns hier schreibt, wie wir nach der TÜV-Kontrolle weiterfahren sollen, wie es weitergeht, dass ein Leben in der Heilsgewissheit der Gnade da ist. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Ich durfte gestern noch mit euch zusammen Leni besuchen. Der geht's nicht gut. Und der Herr wird sie wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich zu sich nehmen, weil medizinisch ist alles ausgereizt. Aber da komme ich zu ihr hin. Da sind noch zwei Schwestern daneben. Und das Erste, was aus ihr herauskam, war Danksagung. Ich dachte, Mann, so elend, wie es der Frau geht, da hätte ich ganz andere Meinung. Aber das ist das, was dann als Wunder passiert, wenn wir nicht zum Zorn bestimmt sind, sondern in einer anderen Qualität leben können. Wenn ich mir eins wünsche, wenn es mir mal nicht so gut geht, wenn es alles drunter und drüber geht, wenn die Wege, die ich mit meinem Auto des Lebens fahren muss, nicht mehr so richtig funktionieren, dass ich dann sage, ich bin mir gewiss seiner Gnade. Nicht, weil ich alles beim TÜV richtig hatte, sondern weil er mich begnadigt hat. Das Dritte, Ermahnung und Ermutigung. Deshalb ermahnt, ermutigt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Kleiner Kommentar. Ihr alle kennt unseren etwas dunkelhäutigen Bruder, der immer mal wieder hier in die Gemeinde kommt. Den kennt ihr, nicht? Den erlebt man. Ich kenne ihn, glaube ich, jetzt 30 Jahre. Und er schwärmt immer noch davon, dass ich ihn mal getauft habe. Vor langen Jahren. Da tickte er noch ein bisschen normaler. Ich weiß nicht, was kaputt gegangen ist. Aber dann kommt er hier in die Gemeinde und du willst predigen und er hat mal wieder zu viel getrunken. Dann hätte ich einen Bibelvers, sauft euch nicht, ja, auf das kein ungebührliches Leben kommt. Wird er da? Passt eigentlich gar nicht, stört nur. Regt mich auf. Dann sagt die Bibel, okay, hab ihn doch erstmal lieb. Sonst hast du kein Mandat. Nimm ihn erstmal an. Und wenn er dann kommt und will Gebet, dann betest du für ihn. Ob Befreiung notwendig ist oder Heilung, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Gott hat ihn gesetzt, damit wir hier Liebe üben können. Die Unordentlichen lieben. Mach nur eine kleine Klammer auf. Als ich vor langen Jahren in die Obdachlosenarbeit reingerufen wurde von Gott, damals noch am Südstern, da waren etwa 1000 Leute im Gottesdienst und wir mussten manchmal nach dem Donnerstag die Läuse von den Stühlen absprühen mit speziellen Mitteln, weil die da noch ready gelaufen haben von unserem Donnerstag-Gottesdienst. Und dann saßen dann manche hinten, die so wie unser kleiner Bruder, da waren ein paar von denen da. Und ab und zu musste man auch einen mal raustragen. Wenn der zum Beispiel im Gottesdienst sich in die Reihe setzte und anfing mit Selbstbefriedigung. Dann war die Frage, wer trägt ihn raus? Das habe ich dann gemacht. Den Unordentlichen muss man dann zurechtweisen, nicht? Das geschah dann manchmal auf drastische Weise, will ich jetzt nicht erklären. Aber was dann war, dann kamen etliche Leute, die sich bewusst und auch zu Recht aufgeregt haben, dass der Gottesdienst wirklich so zerstört wurde. Und sie fragten mich, Paul, können wir die nicht ausklammern? Können wir die nicht rausschmeißen? Berechtigte Frage. Und es geschah dann an einem Beispiel, wo Gott dann geholfen hat. Es kam jemand in den Gottesdienst rein. Vor der Predigt kam er nach vorne gelaufen. Und man sah schon, er hatte Schaftstiefel an, bis hier oben, Reißverschluss. Und da konntest du sehen, die ganze Wade war verfault, du konntest den Knochen sehen. Er kam so reingeschlürft. Kam, setzte sich vorne direkt neben mich und sagte, Paul, singen wir unser Lied. Amazing Grace, das war das Lied, was ich Ihnen beigebracht habe. Dieses Lied, welch wunderbare Gnade, dass jemand wie ich gerettet wurde. Und da waren wir mit dem Lobpreisteam am Ende, die Predigt war da. Und dann starte ich zur Predigt, sage, liebe Gemeinde, wir müssen noch ein Lied singen. Amazing Grace. Dann stand die Gemeinde nochmal auf, hat das Lied gesungen und dann kamen wir zur zweiten Strophe und dann schreit er durch den ganzen Saal, Paul, ich kann nicht mehr und musste sich hinsetzen, weil ich hatte ihnen beigebracht, dass man vor Gott aufsteht, wenn man ihn anbetet. Danach schlürfte er ab, konnte nicht mehr sitzen, verschwand durch die Tür. Ein halbes Jahr später kommt er wieder in den Gottesdienst rein, ganz normal gekleidet, gut angezogen, nahm mich in den Arm und hat sich nochmal bedankt, dass wir ihn angenommen hatten. Das hat damals unsere Gemeinde verändert, weil wir festgestellt haben, es gibt diese Hoffnung, dass wir einander zurechtbringen dürfen, ermutigen können, dass das Heil Gottes wirklich durchdringt. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde. Aber dann den letzten Teil, den habe ich nochmal genommen als Ermutigung. Wir brauchen das, dass wir ein Ja des Heiligen Geistes ausrufen, wie damals der Papst 1900 das Jahrhundert des Heiligen Geistes ausgerufen hat. Wir brauchen das mehr denn je, dass wir mit dem Heiligen Geist fließen können. Wenn das nicht geschieht, können wir alle frommen Dinge, die wir vorher genannt haben, knicken. Wir werden beim TÜV durchfallen, sage ich euch. Meine Sehnsucht für mich ist, dass ich noch mehr darin wachse, ihn in anderen Zungen anzubeten. Ich mache das noch viel zu wenig. Ich möchte wachsen im Prophetischen. Nicht, damit ich Prophet werde, sondern dass ich Menschen ermutigen kann, die sprachlos geworden sind. Dass ich Menschen ermutigen kann. Ich möchte mit dem Heiligen Geist fließen, dass bei mir ein Maß an Liebe wächst, die man nicht mehr natürlich erklären kann. Hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Letzten Endes wünsche ich mir das für die Gemeinde. Dass ich den Geist nicht unterdrücke oder dämpfe. Und dass ich ihn nicht auslösche in diesem Jahr. Paulus nimmt uns in die Jahreslosung und sagt, prüfet alles und das Gute haltet. Möge Gott uns schenken, möge Gott es mir schenken, dass ich durch den Thessalonicher Brief, Kapitel 4 und 5, vielleicht lerne, weise zu leben und Gott wohlgefällig zu sein. Und letzten Endes, dass der Heilige Geist mich führt und leitet auf allen Wegen. Amen.